Das war schon ein bisschen her, saßen wir abends alle gemütlich in der Küche zusammen am Abendbrottisch um 17 Uhr. Mutter, Vater, zwei Mädchen und zwei Jungs. Und es wurde natürlich selbstverständlich immer zusammen gegessen und es wurde gemeinsam gesungen und es wurde auch gemeinsam erzählt. Gesungen, weil wir natürlich im Kindergottesdienst waren, und gesungen, weil mein Vater den Kirchenchor geleitet hat und wir konnten als Kinder alle Kirchenlieder vorne und rückwärts singen, alle Stimmen. Und das hat eine Weile gedauert, bis das so durchgegangen ist. Wir Jungs haben uns dann unsere Autos geholt und haben gespielt irgendwann. Aber Familienleben fand da statt um 17 Uhr und alles wurde erzählt. Meine Eltern haben erzählt und wir haben von der Schule erzählt und was uns so mit Freunden passiert. Mein Vater fing ganz häufig an mit, ich hatte da mal einen Kollegen und es folgte von meiner Mutter immer, Günther. Und mein Vater ist schon ein paar Jahre tot und ich habe die Geschichte ehrlich nie zu Ende gehört, mein ganzes Leben nicht. Und als ich dann meine Mutter mal fragen wollte, wie es dann weiterging, war meine Mutter auch nicht mehr in der Lage zu erzählen, wie die Geschichte ging. Also es gibt so Geschichten in den Familien, die werden nie zu Ende erzählt, aber es ist so wichtig, dass Geschichten erzählt werden. Also in der Familie Weber wurde erzählt. Und dann kam 1968, ich war 7 Jahre alt, der Fernseher, nämlich zur Olympiade in München. Und dann wurden keine Geschichten mehr erzählt. Dann hat der Fernseher die Geschichten erzählt. Dann saß Familie Weber um 17 Uhr beim Abendbrottisch und pünktlich um 18 Uhr vor dem Fernseher. Ja, es gab keine Geschichten mehr zu erzählen, an keiner Stelle. Es gibt heute kaum noch einen Ort, wo man sich Geschichten erzählt. Gibt kaum noch, außer vielleicht bei den Rangern, ein Lagerfeuer, um das man sich herumsetzt und dann mit viel Zeit Geschichten erzählt, so wie früher bei Familie Weber ohne Fernseher. Weiß nicht, wie ihr das zu Hause regelt. Heute gibt es jedenfalls WhatsApp und Telegram und Signal und Twitter und Facebook und Instagram und TikTok und Nachrichten-Apps. Nachrichten, Geschichten und was für Geschichten, die bestürmen uns und pausenlos wird geklickt. Nachrichten werden gelesen, den ganzen lieben langen Tag, alle paar Minuten, als würde so viel so schnell passieren. Nachrichten werden verschickt und Nachrichten werden kommentiert. Übrigens, Nachrichten in unserem Hirn, ich vermute mal in deinem auch, sind solche Begriffe angekommen wie Fake News, alternative Wahrheiten und Lügenpresse. Unser Vertrauen ist tief erschüttert. Wir glauben keine Nachrichten mehr. Wir glauben nicht mehr jedem Wort. Und wir sind pausenlos unterwegs mit dem Gedanken, stimmen die Nachrichten denn überhaupt? Stichwort Nachricht. Lese uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Die ersten Worte, die Jesus hier laut dem Markus-Evangelium spricht, sind die folgenden. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um, das heißt, tut Buße. Damit fängt Jesus an. Kehrt um heißt das, wendet euch ab. Und in der Bibel meint das Folgendes, nämlich sich abwenden von den Dingen, die Jesus hasst, zu den Dingen hin, die Jesus liebt. Und genau dazu lädt dich heute Morgen Jesus ein. Das ist das, was du tun darfst, aber was du auch tun musst, zu dem Jesus dich einlädt. Wende dich ab von den Dingen, die Jesus hasst, und wende dich hin zu den Dingen, die Jesus liebt. Und Jesus sagt, glaubt diese Botschaft, glaubt diese Nachricht. Da sehen wir, was das anrichtet, wenn Zweifel gesät werden. Da sehen wir, was es anrichtet, wenn man keiner Nachricht mehr traut. Warum sollte man eigentlich dieser guten Nachricht trauen? Wenn wir mit Fake News, alternativen Wahrheiten, Lügenpressen und all so einem Zeug in unserem Gehirn und alle anderen in unserem Land auch und überall auf dieser Welt läuft das rum, infiziert sind mit Misstrauen, glaubt dieser Botschaft, sagt Jesus. Was ist das für eine Botschaft? Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Evangelium ist ein griechisches Fremdwort und fängt an mit eu. Eu heißt ganz schlicht gut, freudig, froh. Und das zweite Wort dazu ist angelos. Und angelos ist jemand, der eine Nachricht überbringt. Das kennst du von Angel im Englischen. Also, da überbringt einer mit diesem Evangelium eine Botschaft, eine Nachricht, die dich fröhlich macht. Heißt, das Evangelium ist eine Nachricht, die Freude bringt. Das Evangelium ist eine Nachricht, die Freude bringt. Kann man wahrhaft nicht von allen Nachrichten sagen, die wir so sehen und hören. Das Evangelium von Jesus ist eine Nachricht, die Freude bringt. Zur Zeit von Markus war das Evangelium ein ganz alltägliches Wort. Alltäglich. Heißt, das Evangelium war gar nichts Frommes. Ein Evangelium war nicht eine Nachricht irgendwie vom fremden Stern, irgendwie völlig unverständlich, in eigenartigen, uralten Worten verkleidet. Es gab Alltagsneuigkeiten, ganz normale Alltagsneuigkeiten, die ganz normal Evangelium hießen. Wir halten fest, das Evangelium war eine Geschichte machende, das Leben verändernde Nachricht. Sie lautet so, diese ganz normale Nachricht zum Beispiel, der Anfang des Evangeliums von Caesar Augustus. Huch! Hat gar nichts mit der Bibel zu tun. Stimmt, hat gar nichts mit der Bibel zu tun. Das Evangelium, ich sage es nochmal, war eine ganz normale Nachricht. Eine ganz normale Nachricht von einem Geschehen, das wirklich passiert ist und das das Leben der Menschen, die diese Nachricht hören, verändert. Das Evangelium war eine Nachricht über ein Ereignis, das den Lauf der Geschichte veränderte. So, als die Perser in Griechenland einfielen und die Griechen die Kämpfe bei Marathon und Solnus gewannen, schickten sie Evangelisten. Die schickten Leute mit dieser guten Nachricht, mit einem Evangelium in die Städte. Was haben die Leute, was haben die Evangelisten verkündet? Sie verkündeten schlicht und ergreifend das Evangelium. Und das Evangelium bedeutet, Wir haben für euch gekämpft. Wir haben für euch gewonnen. Ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid frei. Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass man von Feinden umzingelt ist? Wie fühlt man sich, wenn man weiß, es geht hier so wirklich darum, ob wir überhaupt überleben oder ob wir in die Sklaverei geführt werden? Wie fühlt man sich, wenn da Evangelisten kommen mit dieser richtig guten Nachricht? Wir haben für euch gekämpft. Wir haben für euch gewonnen. Ihr seid nicht mehr Sklaven. Ihr seid frei. Das ist richtig gut. Also verstehe, Evangelium ist wirklich eine richtig gute Nachricht. Eine Nachricht, die unseren Alltag verändert. Tatsächlich unser Leben verändert, weil das Evangelium etwas berichtet, das tatsächlich geschehen ist. Das Evangelium berichtet eine Geschichte, die tatsächlich passiert ist. Das Evangelium ist eine zuverlässliche Nachricht. Ein Evangelium ist die Verkündigung eines historischen Ereignisses, das den Status der Empfänger für immer verändert. Die Leute, die diese gute Nachricht gehört haben, die wussten, wir sind frei. Sklaverei war gestern. Angst vor der Sklaverei war gestern. Angst vor Feinden war gestern. Angst davor, dass das Leben daneben gelebt wird, das war gestern. Heute sind wir frei. Alle Religionen sind in der Regel Anweisungen, wie man leben soll. Und das musst du tun, damit Gott irgendwie auf deine Seite kommt. So und so musst du leben, damit Gott dich annimmt. Und das Evangelium von Jesus, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Evangelium von Jesus ist anders. Dieses Evangelium von Jesus, wo Jesus hier sagt, glaubt diese gute Botschaft, das ist die Nachricht von etwas Neuem. Dieses Evangelium sagt etwas ganz anderes. So, das Evangelium von Jesus sagt, das ist tatsächlich historisch geschehen. Wir müssen das ganz neu verstehen. Evangelien sind keine netten Geschichten. Evangelien sind nicht irgendwie Beispiele, aus denen man so nett getröstet werden könnte, sondern die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, erzählen historische Begebenheiten, die tatsächlich passiert sind. Da wurden Menschen satt, obwohl einer nur sein Proviant spendiert hat. Da ist einer übers Wasser gegangen, obwohl er kein Wasserfloh war, Jesus. Da ist einer von den Toten auferstanden. Da hat einer sein Leben geopfert, Gottes Sohn, für die Sünden der Menschheit. Keine nette Geschichte, die uns tröstet, sondern historische Geschichte. Die Evangelien zeigen uns, so ist Jesus geboren worden. Die Evangelien zeigen uns, so hat Jesus gelebt. Und ganz viel und ausführlich steht in den Evangelien, so ist Jesus gestorben. Normalerweise wird von all den historischen Persönlichkeiten erzählt, was sie alles Tolles getan haben. Von Jesus wird ganz ausführlich erzählt, dass er gestorben ist und warum er gestorben ist, was sein Tod bedeutet, und wird ganz ausführlich von seiner Auferstehung berichtet, weil sein Tod und seine Auferstehung sind lebensnotwendig für uns und für jeden Menschen in dieser Welt. So ist Jesus gestorben, so ist Jesus auferstanden, um für uns die Tür für sich zum Vater zu öffnen. Das bedeutet, nicht deine und meine Anstrengung öffnet die Tür bei Gott. Nicht deine und meine Treue öffnet Gott die Tür. Nicht unser freundliches Gesicht und unsere Ausdauer öffnen Gott die Tür, sondern Jesus ist der Türöffner, nicht deine Anstrengung. Das ist völlig neu, eine völlig neue Nachricht. Die haben die Leute damals noch nie und nirgendwo gehört. Und heute auch nicht. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und sind der Meinung, wenn wir nur genug leisten, wenn wir nur genug tun, wenn wir nur genug und lange genug beten, wenn wir nur lang und noch in der Gemeinde mitarbeiten, wenn wir nur lange genug nach Möglichkeit Hauskreisleiter oder was auch immer sind, dann ist der Himmel offen. Der Himmel war schon vorher offen. Jesus ist der Türöffner, vergiss es nicht. Wie fühlen wir uns, wenn wir Ratschläge hören, wie wir zu leben haben? Wie fühlen wir uns, wenn uns einer erzählt, eine Geschichte von einem, der diese moralischen Grundwerte alle lebt? Und der so wahnsinnig vorbildlich ist und der so unglaublich viel Gutes tut und der stundenlang betet und der nie einen schlechten Gedanken hat und immer fröhlich ist und immer freundlich ist. Mich machen solche Geschichten wild, weil so ist das Leben nicht. Solche Geschichten können einen auch krank machen, wenn man pausenlos gute Vorbilder liest, an die man nie rankommt, die einen pausenlos unter Druck setzen und die einen faktisch zeigen, du musst so sein wie. Und wenn du so bist wie, dann wirst du genau dieselben Ergebnisse haben wie der. Das ist nicht die gute Nachricht. Das ist nicht das Evangelium von Jesus. Ich glaube diesen Geschichten nicht. Solche Geschichten, die überfordern uns. Stell dir vor, du lebst in Griechenland und die Perser klopfen an und die Feinde stehen vor der Tür. Wie wirst du dich wohl fühlen, wenn du die Evangelisten hörst, die also eine gute Nachricht bringen? Wie wirst du dich fühlen, wenn diese Leute kommen und sagen, hey, du musst keine Angst mehr haben, es ist gesiegt. Hey, du musst dich vor den Persern nicht mehr fürchten, die sind besiegt, die kommen nicht mehr an deine Haustür, die kommen nicht mehr zu deinen Kindern. Hey, es ist für dich gesiegt, du bist frei. Wie fühlt man sich bei so einer Botschaft? Ihr seid alle sprachlos. Gut, richtig gut. Fühlst du dich wie jemand, von dem eine Last abfällt? Fühlst du dich wie jemand, für den etwas richtig Großes geschehen ist, sodass du kein Sklave mehr bist? Weißt du was? Moralische Regeln, die drücken uns nieder. So musst du leben, damit Gott für dich ist. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist: Gott stellt seine Beziehung zu dir nicht auf die Grundlage dessen, was du geschafft hast, was du freundlicherweise tust. Das ist nicht die Grundlage seiner Beziehung zu dir. Er guckt nicht, ob du auch fleißig dabei bist, ob du auch alles glaubst, ob du auch die 10 Gebote kannst und mir jetzt sagen kannst, welches das 7. ist. Wahrscheinlich sind es die allerwenigsten. Du musst nicht erst alles verstanden haben. Du musst nicht alles richtig machen, damit Gott auf deiner Seite ist. Verstehst du das? Das Evangelium ist, Gott stellt seine Beziehung zu dir auf die Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Und das, was Jesus getan hat, ist historisch, ist wirklich geschehen vor 2000 Jahren und das gilt vor dem Vater. Wenn er dich sieht, dann sieht er Jesus. Wenn er dich sieht, dann sieht er, was Jesus für dich getan hat. Wenn er dich sieht, dann sieht er, dass Jesus dich liebte. Und weil er dich schon liebte an seinem Kreuz, ist er für dich gestorben. Das sieht er. Alles andere ist, wenn du umgekehrt bist, zu Jesus umgekehrt bist, ganz tief ins Meer versenkt. Und Gott, der Vater, will daran überhaupt nicht denken. Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht nachtragend. Gott ist nicht nachtragend. Er trägt dir deine Sünde nicht nach, aber auch nicht deine guten Taten, weil die zählen nicht. Du kannst bei Gott nicht punkten. Wer hätte sonst genug Punkte? Oh, vielleicht der Pastor hätte eine Chance. Ja, vielleicht sagst du auch, naja, der nicht. Wir haben keine Chance. Wer hätte dann jeweils genug Punkte? Wer wäre treu genug? Wer hätte genug gebetet? Wer hätte ausreichend viel die Bibel gelesen? Wer würde ausreichend viel glauben? Dann müssten wir nur alles auswendig lernen. Den Katechismus wissen und die 10 Gebote und das Glaubensbekenntnis vorwärts und rückwärts. Dann wärst du richtig gut. Und es könnte sein, dass Jesus dir sagt, du, ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht, wer du bist. Du bist gar nicht zu mir umgekehrt. Du trägst gar nicht meinen Namen. Du weißt zwar eine Menge, aber ich kenne deinen Namen nicht. Die gute Nachricht ist, er hat für dich gekämpft. Vielleicht kämpfst du heute Morgen gegen deine Müdigkeit, hoffe ich nicht, gegen deine Lieblingssünde an. Du kämpfst heute Morgen gegen deine Lieblingsgedanken an, die dir immer kommen. Du kämpfst gegen irgendwelche Anfechtungen an. Und ich pflege allen möglichen Leuten zu sagen, kämpfe nicht gegen dich selbst. Du konzentrierst dich auf das Falsche. Schau zu Jesus. Er hat für dich gekämpft. Du musst nicht mehr gegen dich kämpfen und gegen deine Sünde kämpfen. Hast du das gehört? Also, die gute Nachricht, das Evangelium ist, er hat für dich gekämpft vor 2000 Jahren und das ist für heute immer noch genug. Das bedeutet aber auch, er hat für dich gewonnen. Ja, es ist gesiegt, es ist gewonnen. Ganz unabhängig davon, was du fühlst, völlig unabhängig davon, was du meinst. Jesus hat gekämpft und Jesus hat gewonnen. Und das bedeutet, wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind nicht mehr Sklaven. nicht unserer Geschichte, nicht unserer Zustände, nicht unserer Gedanken, nicht der Sünde, die wir nicht loswerden. Wir sind keine Sklaven mehr. Die gute Nachricht ist, Jesus hat gesiegt. Und die gute Nachricht ist, wir sind frei. Vielleicht können wir das ja mal zusammen sagen, wenn du das möchtest. Wir sind frei. Sagt sich gut, ja, sag mal, ich bin frei. Ich bin frei. Ja, du bist frei. Guck mal einer an. Du bist frei. Du bist wirklich frei. Wenn sich hier morgen früh wieder so ein Kloß da anbahnt und die Angst vor dem Tag kommt, dann denke dran, Jesus hat gekämpft. Jesus hat gesiegt. Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin frei. Das ist das Evangelium. Jesus hat für dich gekämpft. Hast du es gehört? Das muss vom Kopf ins Herz. Das ist eine elendig lange Strecke. Jeden Tag füll dich mit guten Nachrichten. Sei länger mit der Bibel beschäftigt und mit dem Beten als mit TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram. Länger damit. Ich lebe momentan wunderbar. Ich bin seit 2 Wochen nicht mehr bei Facebook. Ich lebe sich viel besser. Ehrlich, viel besser. Die Welt geht nicht davon unter, wenn ich meinen Senf nicht dazugebe. Markus 1, Vers 15. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Was ist das Reich Gottes, das nahe ist? Im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und Kapitel 2, lesen wir die Schöpfungsgeschichte. Ganz spannend, so fängt die Bibel an. Mit einer richtig guten Geschichte mit der Schöpfung im Alten Testament. Die Menschen wurden doch tatsächlich in eine vollkommene Welt hineingesetzt, in eine Welt hineingesetzt, in der alle Beziehungen heil sind. Echt alle Beziehungen heil, 2 Kapitel lang. Die Beziehung zu Gott ist heil, die Beziehung zu uns ist heil und die Beziehung zum nächsten Menschen ist heil. 2 Kapitel lang im Alten Testament im Buch Mose. Warum? Weil Gott König ist. Es ist sein Reich und er ist der König. Und dann kommt 1. Mose 3. Und 1. Mose 3 erzählt uns, wie wir es vermasselt haben. Gott ist nicht schuld. Wie wir es vermasselt haben. 1. Mose 3, der sogenannte Sündenfall. Der Sündenfall ist immer, in jeder Beziehung ist folgendes der Sündenfall. Ich bin der König. Das ist immer der Sündenfall. Wir wollen lieber unser eigener König sein. Wir sind den Weg der Ich-Bezogenheit gegangen. Das ist immer der Sündenfall. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir gerade? Was habe ich davon? Wie behandeln mich die Menschen? Habe ich Erfolg? Versage ich gerade? Werde ich ungerecht behandelt? Darum geht's. Darum dreht sich's pausenlos. Und so bleiben wir stehen, kämpfen pausenlos für unsere Rechte, für unsere Freiheit, für unser nach vorne kommen. Und so drehen wir uns um uns selbst. Und es gibt nichts, was so destruktiv ist, so zerstörerisch ist, als dass wir uns nur um uns selbst drehen. In jeder Ehe ist das das Aus. In der Beziehung zu Kindern ist es das Aus, wenn es immer nur um den Einzelnen geht. Genau aus diesem Grunde hacken Menschen aufeinander ein, weil es immer um den einen geht. Wenn ich beschließe, mein eigener König zu sein, wenn ich beschließe, wo es lang zu gehen hat, wenn ich beschließe, mein eigenes Zentrum zu sein, dann bricht alles auseinander. Einige Menschen hier haben Erfahrungen damit gemacht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht, wie Jesus sie spricht im Markus-Evangelium, ist: der wahre König ist gekommen. Er ist gekommen, Jesus, um alles wieder gut zu machen, um die Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist wieder gut zu machen, um deine Beziehung zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deiner Ehefrau wieder gut zu machen und um deine Beziehung zu dir selbst wieder gut zu machen. Dass du dich leiden magst, dass du dich liebst, dass du zu dir stehen kannst, so wie du bist. Weißt du, die gute Nachricht ist, Jesus liebt dich, Gott liebt dich, Gott hat dich gewollt, Gott hat dich in diese Welt gesetzt, weil er dich liebt. Darum lädt er dich ein, dich zu lieben und deinen nächsten Menschen auch zu lieben. Dieser Jesus ist der König. Und Jesus fing seine Karriere, sein Leben, das, was er tat, mit der Einladung zur Umkehr an. Mit der Einladung zur Umkehr zu Jesus. Kehren wir doch um zu Jesus. Er ist der König. Und glaube der guten Nachricht, glaube dem Evangelium. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu einfach mal auf. Nimm dir mal so 30 Sekunden Zeit, um nochmal über die Predigt nachzudenken. Was dir am Guten aufgefallen ist. So ein Satz, den du mitnehmen möchtest für dich, für dein Leben. Okay, diesen einen Satz, den packe sozusagen mit beiden Händen. Herr Jesus, du bist hier mitten unter uns. Du bist der wahre König. Danke, Herr, dass du uns davon befreist, um uns um uns selbst zu drehen. Danke, dass du uns davon befreist, Leistung bringen zu müssen, damit wir geliebt werden von Menschen. Leistung bringen zu müssen, damit wir uns selber lieben können, Leistung bringen zu müssen, damit wir geliebt werden von dir. Danke, Jesus, für diese gute Nachricht, die so unglaublich glaubwürdig ist, dass du gesiegt hast über diese Neigungen in uns. Dass du gesiegt hast. über die Situation, wo wir sagen, da komme ich nie raus. Danke, dass du darüber gesiegt hast. Und danke, Jesus, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern dass wir frei sind, weil wir umgekehrt sind zu dir. Wir lieben das und den, den du liebst. Und wir tun deinen Willen in dieser Welt. Danke, Jesus, dass du der König bist und dass deine Herrschaft uns befreit. Amen. Amen.